Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudieninfos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute Abend geht es um das Thema Durchlässigkeit im ZFH-Verbund. Durchlässigkeit, also alternative Zugangswege in das Fernstudium. Und wir möchten uns heute Abend konzentrieren auf die Möglichkeiten, direkt in den Master einzusteigen, ohne vorab bereits einen Bachelor absolviert zu haben. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne im Chat. Wir werden mal schauen, ob wir die dann zwischendurch aufgreifen oder hinterher auch gesammelt. Und Moondance schreibt hier gerade schon, dass mit einer Tasse Tee interessiert zuschaut. Herzlich willkommen, Moondance, und lass dir deinen Tee schmecken und unsere Informationen gefallen. Ja, ich möchte euch nun zunächst meine Gesprächspartnerin und meine beiden Gesprächspartner vorstellen. Starten möchte ich dabei mit Herrn Professor Dr. Ralf Haderlein. Er ist Leiter des ZFH-Zentrums für Fernstudien im Hochschulverbund und außerdem auch Professor am Fachbereich Sozialwissenschaften der Hochschule Koblenz. Und wenn ihr regelmäßig die Interviews hier verfolgt, dann kennt ihr ihn bestimmt auch schon. Wir haben schon einige Interviews geführt, unter anderem auch Ende letzten Jahres, wo es am Rande auch schon mal um das Thema Durchlässigkeit so bei den Entwicklungen geht. Hallo und herzlich willkommen, Herr Professor Haderlein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind.
Hallo Jung, und ich freue mich auf den heutigen Abend. Vielen herzlichen Dank.
Ja, und als zweites heute Abend mit dabei ist Frau Lisa Obermeier. Sie ist Absolventin des Studiengangs Marketing Management MBA an der Hochschule Kaiserslautern. Und sie ist in diesen Studiengang mit Abi, aber ohne einen Bachelor direkt eingestiegen und wird besonders von Ihren persönlichen Erfahrungen dort berichten. Hallo und herzlich willkommen auch an Sie, Frau Obermeier.
Dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, schön, dass Sie mit dabei sind. Und komplett macht die Runde Herr Raphael Kurz von der Hochschule Darmstadt. Er ist Studiengangskoordinator für den Master of Engineering und das Zertifikat Zuverlässigkeitsingenieurwesen an der Hochschule Darmstadt und betreut auch das Projekt vom Techniker zum Master. Hier geht es um die Möglichkeit für Menschen, die bereits einen Techniker oder Meister haben, direkt in den Master Zuverlässigkeitsingenieurwesen, den Master of Engineering oder den Master of Science Elektrotechnik einzusteigen, worüber ja im Vorfeld bei fernstudieninfos.de auch schon intensiv diskutiert wurde. Hallo und herzlich willkommen auch an Sie, Herr Kurz.
Ja, auch schönen guten Abend in die Runde.
Ja, auch da freue ich mich auf Erfahrungen und auch noch einige Infos dazu, was denn die Hintergründe sind, welche Möglichkeiten es tatsächlich gibt, in diese Studiengänge reinzukommen. Starten wir aber doch vielleicht erstmal ganz allgemein. Herr Professor Haderlein, wie sieht es denn grundsätzlich aus, Durchlässigkeit im akademischen Bereich? Was bedeutet das und welche Möglichkeiten gibt es hier auch ganz allgemein gesehen?
Ja, Herr Jung und liebe Streaming-Gemeinde, so möchte ich Sie mal alle mal bezeichnen. Diese Diskussion ist schon längere Zeit im Gange. Wir haben mittlerweile auch gesetzliche Regelungen zu der Frage von Durchlässigkeit. Im Allgemeinen kann man sagen, dass es darum geht, wie können wir auf der einen Seite nicht nur über das klassische Abitur, sondern auch über andere Zugangswege überhaupt in ein Studium hineinkommen? Das ist die eine Seite. Heute wollen wir uns aber sehr stark konzentrieren darauf, wie kann ich in einen Masterabschluss, in einen Masterstudiengang hineinkommen, ohne einen sogenannten ersten akademischen Abschluss. Also es geht um die Durchlässigkeit, uns heute ohne ersten akademischen Abschluss direkt in einen Master einzusteigen. Und da gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten. 16 Bundesländer regeln das für sich unterschiedlich. Und heute freue ich mich, dass wir Ihnen zwei Möglichkeiten vorstellen können und im Detail dann sicherlich Frau Obermeier und Herr Kurz, die das aus ihrer Sicht dann nochmal erläutern können, wie Sie reingekommen sind.
Ja, vielen Dank. Zunächst mal dieser Einstieg. Was ist denn überhaupt Durchlässigkeit? Und Sie haben es angesprochen, wir haben konkrete Beispiele mitgebracht und da ist ja auch schön, nicht nur zu sehen, wie sehen die Hochschulen das, wie sieht es in der Theorie aus, sondern auch, wie sind so die ganz praktischen Erfahrungen. Da freue ich mich, Frau Obermeier, dass Sie mit dabei sind, um auch zu berichten. Sie haben, wie eingangs erwähnt, an der Hochschule Kaiserslautern ein MBA gemacht, ohne vorher einen Bachelor absolviert zu haben, und mich würde zunächst interessieren, wie sind Sie denn überhaupt auf diesen Studiengang aufmerksam geworden?
Ja, bei mir war es so, ich habe davor schon einen Betriebswirt im Abendstudium gemacht, aber es war eben kein Bachelor. Und da war es so, dass man, wenn man sehr gut abgeschlossen hat, dass man direkt in den Master gehen konnte. Und so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, dass das möglich wäre und habe mich dann aber auch erst, also nicht gleich dafür entschieden, sondern jetzt eben mit, ja, so 8 Jahren bis 10 Jahren Abstand kam ich dann doch auf die Idee, nochmal den Master zu machen. Mir ging es eigentlich auch um eine Marketingfortbildung, also mein Schwerpunkt war Marketing. Und habe mich dann einfach im Internet über verschiedene Möglichkeiten informiert und bin dann eben auf diesen MBA gestoßen an der Hochschule Kaiserslautern, eben über einen ZFH-Verband, dass man da eben einen MBA mit Schwerpunkt Marketingmanagement machen kann. Und das hat mich dann eben angesprochen. Ich habe dann geschaut und also den Betriebswirt hätte ich jetzt hier nicht mal gebraucht. Es hätte gereicht, 3 Jahre Berufserfahrung relevante eben in dem Bereich. Und eben irgendeine Hochschulgangsberechtigung und da musste man sich eben bewerben und ja, bei mir hat es dann am Ende geklappt.
Ja, also Zugangsvoraussetzungen haben Sie schon erläutert. Sie haben sogar den Betriebswirt zusätzlich gehabt. Konnten Sie davon profitieren? War das Wissen hilfreich jetzt, um leichter in den Master reinzukommen?
Das hat mir mit Sicherheit geholfen, natürlich, weil ich natürlich das ein oder andere schon mal gehört habe oder auch die kaufmännische Ausbildung. Natürlich, da hat man schon mal, sage ich mal, Ahnung von Betriebswirtschaft, was sicherlich ein Vorteil für mich persönlich war. Es gibt ja auch Möglichkeit, aus ganz anderen Berufszweigen da einzusteigen.
Ja. Ja, wie ist es denn insgesamt bei Ihnen gelaufen, so im Studium? Und speziell jetzt eben, weil Sie den keinen Bachelor vorher hatten, gab es da auch Bereiche, wo Sie sich Inhalte oder einfach auch Werkzeuge aus dem Erststudium gewünscht hätten? Ich denke mal gerade da unter anderem auch an den Bereich wissenschaftliches Arbeiten, was ja wahrscheinlich im Betriebswirt jetzt eher keine große Rolle gespielt hat.
Das ist tatsächlich der Knackpunkt. Also im Abitur hat man ja zumindest eine Facharbeit gehabt, damals bei mir noch. Und ja, sonst wissenschaftliches Arbeiten war jetzt bei mir in meinem Betriebswirt tatsächlich, das haben wir ja nicht gehabt, wir hatten nur Klausuren. Es gibt aber eben für die, die sich beruflich qualifizieren im MBA, einen Vorkurs und man muss ja auch eine Eignungsprüfung noch ablegen. Also das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Also man kann nicht einfach anfangen, sondern man muss auch erstmal diese Eignungsprüfung bestehen. Also sie besteht jetzt im MBA aus einer Matheprüfung, einer Statistikprüfung, eben einer wissenschaftlichen Zulassungsarbeit, die entspricht dann so ungefähr einer Bachelorarbeit quasi und noch einem Eignungsgespräch. Also das sind so die Teile, die es jetzt in meinem Studiengang gebraucht hat. Ja, das war schon nicht ohne. Also gerade die Statistikprüfung, also das ist schon auch anspruchsvoll tatsächlich. Und da bereitet einen aber der Vorkurs ganz gut drauf vor. Also der ist dann quasi, also den muss man eigentlich belegen. Ohne den Vorkurs tut man sich, glaube ich, echt hart, diese Eignungsprüfung zu bestehen. Und auch wissenschaftliches Arbeiten ist ein großes Thema. Und dann kriegt man eben ein Thema für die wissenschaftliche Zulassungsarbeit. Und genau. Und wenn man das dann alles geschafft hat, dann genau, also es war schon eine Herausforderung, doch. Also ich habe auch gleichzeitig noch das erste Semester gemacht, gleichzeitig zum Vorkurs. Das würde ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen. Das ging irgendwie. Aber ja, wenn man dann noch einen stressigen Job hat, sage ich jetzt mal, ist das schon ein bisschen hart gewesen.
Ja.
Genau.
Also das heißt, da passiert schon eine ganze Menge eigentlich, bevor es mit dem Studium dann losgeht. Vorkurs ist vielleicht nicht für alle so ein Begriff vom Umfang her oder was da passiert. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein komplettes Semester, was da vorgeschaltet ist? Sie sagten, Sie haben es parallel schon gemacht zu Ihrem ersten regulären Mastersemester. Wie umfangreich ist das? Und kann man also auch schon mit dem Studiengang beginnen, bevor man diese Zugangsprüfung quasi absolviert hat?
Das ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, man muss jetzt nicht zuerst den Vorkurs machen. Man kann auch ins Zertifikatsstudium direkt einsteigen. Also dann kriegt man halt ein Zertifikat für das Semester sozusagen. Ein Semester besteht also jetzt im MBA immer aus 3 Modulen. Das heißt, pro Modul gibt es eine Prüfung, das ist entweder eine Klausur oder eine Seminar oder eine ja, wissenschaftliche Arbeit eben. Das ist auch oft eine Gruppenarbeit, also da arbeitet man teilweise mit Kommilitonen zusammen. Und genau, also man könnte auch sagen, wenn es vom Studienverlauf vielleicht besser ist und man eh ein Lehrsemester hätte, weil man jetzt zum Beispiel im Sommersemester einsteigt, dann ist es bei mir jetzt so gewesen, dass ich vom Ablauf her ein Lehrsemester hatte, dann hätte man auch sagen können, man macht diese Zulassungsarbeit und den Vorkurs erst in diesem Lehrsemester zum Beispiel, wenn einem das vom Ablauf her besser reinpasst. Also beim Vorkurs ist es so, da muss man auch eben vor Ort sein, in Kaiserslautern oder Zweibrücken war das jetzt in meinem Fall. Und ich bin jetzt zum Beispiel aus Bayern, also was ja auch mit Anreise und Übernachtung Thema ist. Also das muss man ja auch unterkriegen, sage ich mal. Genau, aber also bei dem Studiengang für die süddeutschen Studenten gab es eben auch den Standort in Augsburg, wo ich dann meine Präsenzen, also es gibt auch Präsenz, es ist Fernstudium, aber es gibt auch 3 Präsenzwochenenden eben pro Semester. Mhm. Und da konnte ich eben auch in Augsburg teilnehmen. Alternativ gibt es in Zweibrücken und am Nürburgring noch Standorte. Also dass man so ein bisschen für einen größeren Teil von Deutschland, dass man nicht immer die Wege ganz so weit hat, sozusagen, gibt es da mehrere Möglichkeiten für die Präsenzen.
Ja, Sie hatten erwähnt, dass auch ein Zertifikat erworben werden kann dann schon. Das heißt, wenn es mit der Zulassungsprüfung dann nicht klappen würde, hätte man trotzdem was in Händen. Dafür ist die Zulassung nicht notwendig für dieses Zertifikat.
Genau, das kann man auch so machen, genau.
Ja, vielleicht an der Stelle eine Zwischenfrage. An Sie, Herr Professor Haderlein, gibt es Erfahrungen dazu, wie gut das läuft mit dieser Zulassungsprüfung? Also kommt das tatsächlich vor, dass häufiger auch da schon mal die vielleicht wiederholt werden muss oder auch nicht bestanden wird? Oder ich sage mal, ist das mehr eine Formsache, um mal halt dieses Wissen sich zu erarbeiten? Aber klappt es dann in der Regel auch mit der Zulassung zum Studium hinterher?
Ja, das ist eine ganz berechtigte Frage, Herr Jung, an dieser Stelle, die natürlich sehr unterschiedlich beantwortet werden muss, weil die Hochschulen in der Regel das in Eigenverantwortung haben. Aber wir haben zumindest aus den Erfahrungen heraus, die wir von den Hochschulen kennen, ist die Erfolgsquote, dass man bei den Eignungsprüfungen auch durchkommt, liegt im Rahmen zwischen 40% und 60%. Also nicht alle schaffen die Eignungsprüfung. Das ist auch an der Stelle, finde ich, nochmal ein ganz wesentlicher Qualitätsaspekt, wie auch die Frau Obermeier eben auch beschrieben hat an der Stelle. Man steigt in einen Master ab einem gewissen Level ein. Das muss man einfach an der Stelle auch deutlich machen. Und da kann nur bedingt nachjustiert werden. Insofern bedarf es schon Kompetenzen. Und beispielsweise im Rheinland-Pfälzischen Hochschulgesetz heißt es, dass diese Eignungsprüfung eine Feststellungsprüfung für die Kompetenzen eines ersten Hochschulabschlusses darstellt. Und so müssen die Eignungsprüfungen dann auch entsprechend aufgestellt werden. Und ich glaube, Frau Obermeier hat auch deutlich beschrieben, wie die jetzt in diesem Fall die Hochschule Kaiserslautern diese Anforderungen setzt.
Ja, vielen Dank. Herr Kurz, ich denke, wir kommen auf die Frage auch dann nochmal gleich, wenn es um die technischen Studiengänge geht, auch nochmal zurück, wie es da aussieht, auch was so da dann die, die Bestehensquote aussieht und wie die Studierenden da zurechtkommen. Ja, Frau Obermeier, wenn ich so bei mir das Thema anspreche, Direkteinstieg in den Master oder Bachelor, teilweise gibt es diese Diskussion auch, wenn es um den Einstieg geht in das Studium allgemein, auch in den Bachelor ohne Abitur, weil ich das so ein bisschen beruhigt habe mittlerweile schon, weil es vielleicht schon fast ein bisschen üblicher geworden ist als noch vor einigen Jahren, dann kommen auch automatisch Fragen, ja, was bedeutet das denn hinterher auf dem Arbeitsmarkt, wie gehen die Unternehmen damit um? Welches Feedback gibt es da vielleicht vom aktuellen Arbeitgeber, wenn man das in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber irgendwo macht? Und natürlich insbesondere, üblicherweise macht man das Studium ja auch nicht nur als Freizeitvergnügen oder für den aktuellen Job, sondern möchte sich auch weiterentwickeln für die Karriere. Welche Erfahrungen haben Sie dabei Bewerbung gemacht? Wurden Sie darauf angesprochen zum Beispiel, dass da vielleicht ein Bachelor in Anführungsstrichen fehlt oder überhaupt wieder Ihr Weg ausgesehen hat?
Also ich bin tatsächlich bis jetzt noch nicht so drauf angesprochen worden. Also es ist noch nicht so aufgefallen. Vielleicht fällt es auch nicht so auf bei mir, weil ich ja diesen Betriebswirt habe und dass viele vielleicht gar nicht so, ja, dass das jetzt gar kein Bachelor in dem Sinne ist, dass das gar nicht so auffällt, sozusagen bei mir jetzt in meinem Lebenslauf. Also bei mir ist es jetzt noch nie, also ich bin gespannt, ob es noch aufkommt, das Thema. Ich bin jetzt auch schon drauf angesprochen worden, was, du hast gar keinen Bachelor? Ich dachte irgendwie, also aber... Also vielen ist es vielleicht auch gar nicht so bewusst. Aber ja, an sich eine spannende Frage. Also ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin jetzt auch noch relativ frisch fertig. Also ich habe erst im Januar abgeschlossen. Ich habe auch noch gar nicht mein Zeugnis sozusagen. Also, aber ich bin sehr gespannt, was da kommt als Feedback.
Ja, interessant. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn da jetzt im Lebenslauf bei Ihnen der Betriebswirt steht, dass viele dann auch schon den Eindruck haben, ah ja, da ist ja so eine Stufe vorher schon gewesen und vielleicht sogar einigen, je nach Personalplanung, gar nicht so bewusst ist, dass das jetzt, wenn nicht in dem Sinne, ein akademisches Studium dann auch gewesen ist oder es einfach als gleichwertig da auch vielleicht angesehen wird von einigen. Ja, wenn Sie jetzt auf das Studium zurückschauen und da, wo Sie im Moment so stehen, was hat Ihnen das Studium gebracht, vielleicht auch für Ihre jetzige berufliche Tätigkeit und wie geht es auch weiter bei Ihnen, welche Ziele verfolgen Sie jetzt?
Also jetzt aktuell bin ich noch in Elternzeit, das heißt, ich schaue jetzt für meinen Berufseinstieg, dass ich eben jetzt ins Marketing bewusst reinkomme, also es ist auch das Ziel dahinter gewesen. Also persönlich hat es mir ganz viel gebracht, weil man sich einfach, also bei mir war jetzt, wie gesagt, auch ein bisschen her, das erste oder der Betriebswirt ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her, sage ich mal. Jetzt ist man nochmal so auf dem neuesten Niveau, sage ich mal. Es hat sich ja doch einiges getan, so mit Social Media und so weiter. Das war jetzt damals alles noch nicht so riesig wie heutzutage. Und also da ist man jetzt einfach auf dem neuesten Stand wieder, was Marketing angeht und hat eben vieles vermittelt bekommen. Auch was auch noch ein Teil des Studiums ist, ist so ein, sozusagen das Auslandssemester sozusagen, ist so eine Konferenz, die man besucht, eine internationale, und das war auch wirklich sehr lehrreich. Also da hat man auch mit wahnsinnig interessanten Sprechern zu tun. Also da hat man so viel mitgenommen, also wirklich auch fürs, ich sag mal, auch wo einem auch privat wahrscheinlich was hilft, sage ich jetzt mal, jetzt nicht nur unbedingt beruflich, also wahnsinnig interessante Menschen kennengelernt. Auch du lernst Leute aus ganz Deutschland kennen, aus verschiedensten Arbeitsfeldern, weil man ja auch, also beim MBA hat man jetzt, sage ich mal, das Schwerpunktsemester, aber die anderen drei Semester oder anderen zwei Semester, Fachsemester sind gemischt mit allen anderen Schwerpunkten. Das heißt, man hat da auch einen Austausch und das ist wirklich wahnsinnig interessant und man nimmt da wahnsinnig viel mit.
Ja, das heißt, da hat sich auch so ein Netzwerk für Sie ergeben. Haben Sie da auch jetzt noch Kontakte nach dem Abschluss?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind da gut vernetzt. Auch gerade jetzt im letzten Marketing-Semester haben wir eine richtig gute Gruppe gehabt. Jetzt auch Corona-mäßig war natürlich, wir haben uns gar nicht live gesehen. Das war auch alles jetzt mit Online-Präsenzen sozusagen geregelt worden. Aber das hat sich so über WhatsApp so eine tolle Gemeinschaft ergeben, wo wir bis heute noch uns austauschen.
Ja, prima. Ja, vielen Dank für Ihre Erfahrung und Eindrücke schon mal bis dahin. Als zweites Beispiel möchte ich dann auf den Bereich der technischen Studieneingänge eingehen. Herr Kurz, die Hochschule Darmstadt bietet für die Masterstudiengänge Zuverlässigkeitsingenieurwesen und auch für Elektrotechnik für Menschen mit einem Meister- oder Technikerabschluss die Möglichkeit zum Direkteinstieg ohne Bachelor. Ich würde Sie bitten, auch nochmal fürs allgemeine Verständnis, wie ist das Konzept aufgebaut? Es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, jo, ich habe hier meinen Meisterschein oder meine Technikerurkunde und jetzt geht's los. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also zunächst mal vorneweg zu schicken, das sind zwei ganz reguläre Masterstudiengänge und zwei Drittel bis drei Viertel der Studierende sind sozusagen Normalstudenten, die haben vorher einen Bachelor gemacht. Ja, und dann haben wir eine kleine Gruppe von Technikern zumeist, zum Teil aber auch Meister, die wir über ein spezielles Zulassungsverfahren zu diesen beiden Studiengängen zulassen. Ja, aber es sind reguläre Masterstudiengänge an der Hochschule, die sich insgesamt erstmal an Bachelor-Absolventen richten. Wir haben ein gestuftes Verfahren, wie Sie eben schon angesprochen haben, so ein bisschen komplexer, sage ich mal. Das heißt, zunächst bewerben sich bei uns die Techniker und Meister mit verschiedenen Unterlagen. Also Arbeitgeberzeugnis gehört dazu, teilweise auch ein Empfehlungsschreiben, ein Motivationsschreiben. Und mit dem Ganzen bewerben sie sich bei uns auf dem Vorkurs. Ja. Und dann findet auch noch ein Kompetenztest statt. Und sozusagen die erste Stufe, wenn das erste dann durchlaufen ist und erfolgreich durchlaufen wurde, dann lassen wir die Techniker zu einem Vorkurs zu. Der Vorkurs ist ein Semester lang und bereitet dann wiederum im nächsten Schritt auf die Zulassungsprüfung vor. Ja. Also das heißt, dieses gestufte Verfahren, wir haben ein erstes Verfahren, eine erste Runde, dann ein Vorkurs und dann am Ende die Zulassungsprüfung. Und wenn diese Zulassungsprüfung bestanden wird, dann können Sie bei uns in den jeweiligen Masterstudiengängen dann studieren. Die sind berufsbegleitend 6 Semester. Das heißt, ja, wir haben so ein ziemlich gestuftes Verfahren. Was ja. vielleicht jetzt nochmal was ein bisschen unterschiedlich ist zu anderen Verfahren, wo man halt direkt einen Vorkurs einmünden kann, das haben wir so nicht.
Ja, das heißt, dieser Vorkurs ist dann noch obligatorisch, um als nächsten Schritt dann diese Zulassungsprüfung zu machen.
Genau, der bereitet auf die Zulassungsprüfung direkt vor, im Bereich der Ingenieurmathematik, also ganz wesentlich, das sind eben Sachen, die müssen nachgeholt werden, ja, die braucht man dann auch im Masterstudiengang, dann Methoden der Elektrotechnik, ja, Laplace-Transformation etc., ganz wesentlich und wichtig. Programmieren ist ein Schwerpunkt bei uns. Das ist ja ein Standard mittlerweile in den Bachelorstudiengängen. Das ist aber unterschiedlich. Manche Techniker arbeiten ja schon sehr lange im Unternehmen, teilweise auch als Programmierer. Denen fällt es dann einfacher, aber andere müssen es nachholen. Und ein Teil dann eben auch das wissenschaftliche Arbeiten, also das Handwerkszeug erstmal noch kennenlernen, weil das fehlt natürlich im Techniker, also Literaturrecherche, Zitieren und so weiter und dann wirklich auch das wissenschaftliche Arbeiten, was auch noch einen Schwerpunkt in diesem Vorkurs einnimmt und was dann alles mit der Zulassungsprüfung abgefragt wird und auch jeweils einzeln bestanden werden muss.
Ja, soll denn dann diese Zulassungsprüfung quasi sicherstellen, dass Wissen ja, eines Bachelors vorhanden ist? Weil ich denke, auch wenn ein bisschen was schon, also dann auch was mitgebracht wird vom Meister, vom Techniker und einiges vermittelt wird, dennoch ist das ja vom Umfang her nicht gleichzusetzen mit dem, was im Bachelor in, sagen wir mal, 6 Semestern üblicherweise vermittelt würde.
Nee, in keinem Fall. Also es ist so, dass die Zulassungsprüfung gewährleistet, dass die Kenntnisse vorhanden sind, die dann auch in dem Masterstudiengang benötigt werden. Ja, wir vermitteln nicht die kompletten Kenntnisse eines Bachelors in der ganzen Breite, in der ganzen Tiefe. Das ist auch nicht unser Anspruch. Ja, das heißt ja immer so schön, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Ja. Also es ist auf keinen Fall so, dass wir sagen, unsere Techniker, die dann bei uns den Master machen, haben die gleichen Kenntnisse wie ein Bachelor. Wir vergeben auch keinen Ingenieurtitel. Der Ingenieurtitel, der wird ja mit dem Bachelor in Hessen, also das Regelsingenieurgesetz, vergeben. Das ist nicht so. Es geht bei uns wirklich auch ganz konkret mit dem Vorkurs darum, auf den Master vorzubereiten und die Kenntnisse zu vermitteln, die dann benötigt werden. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt in der ganzen Breite in einem Semester einen Bachelor abbilden. Das ist auch nicht unser Anspruch.
Okay, es geht ihm wirklich nur darum, um sicherzustellen, dass man diesen Master irgendwo auch bestehen kann, dass dafür die Voraussetzungen geschaffen sind und nicht diesen, dieses Bachelorwissen mit zu vermitteln. Sie haben es gerade schon erwähnt, es ist auch nicht so, dass nach dem Master, wie es nach Bachelor und Master in ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen der Fall wäre, der Ingenieur vergeben wird. Also den darf ich nicht führen, darf mich nicht als Ingenieur bezeichnen. Und mich würde dazu vielleicht jetzt auch schon mal interessieren, welche Auswirkungen hat das, dass ich mich halt nicht als Ingenieur bezeichnen kann, auch für meine beruflichen Möglichkeiten. Und bedeutet das möglicherweise auch, dass ich die Zielgruppe für Ihren Studiengang oder für die Studierenden, die jetzt direkt in den Master einsteigen, irgendwo unterscheiden von denen, was vielleicht normal beim konsekutiven Bachelor plus Master für die Studierenden so die beruflichen Ziele auch sind?
Das würde ich gar nicht so sagen. Also es ist die Frage, für was man diesen Ingenieurtitel braucht. Er hat natürlich ein hohes Ansehen in Deutschland, aber zählen tut natürlich letztendlich auch in der, also natürlich, wenn man jetzt im öffentlichen Dienst arbeitet oder auch bei einem Unternehmen, der Bachelor oder der Master. Das muss man schon sehen. Also der Ingenieur an sich ist ja jetzt nicht erstmal ein Titel, der eine bestimmte Gehaltsgruppe oder irgendwas vermittelt, sondern das ist sozusagen Add-on, was halt gewachsen ist in Deutschland, aber also uns sind da jetzt eigentlich keine Nachteile bekannt, die unsere Masterabsolventen haben, dadurch haben. Ja, also es ist, kann man breit diskutieren, was genau der Ingenieurtitel eigentlich bedeutet. Es ist halt wirklich dieser grundständliche Bachelor, der vermittelt wird, ja, der mit einem Ingenieur vergeben wird, aber wir haben eine andere Zielgruppe, in dem Sinne, dass wirklich sehr spezifisches Wissen vermitteln. Ja, also unsere Techniker, man muss ja sehen, wenn man jetzt so eine Karriere vor Augen hält, die haben mit 15, 16 eine berufliche Ausbildung gemacht, haben dann mit Anfang 20 berufsbegleitend 2-3 Jahre Techniker gemacht und sind in der Regel jetzt 30, 40 Jahre alt, ja, haben eine lange berufliche Karriere hinter sich und stoßen dann in ihrer, an so eine bestimmte Wand, kann man im Grunde genommen schon sagen. Ja. Also wie machen sie jetzt weiter in ihre Karriere? Und da sagen wir, wir haben eigentlich genau die Sachen mit so einem weiterbildenden Masterstudiengang, also Projektmanagement, ne? Projektentwicklung, Mitarbeiterführung, ganz wichtig. Ja. Die meisten haben schon Mitarbeiterverantwortung, haben Projektverantwortung, aber auch sehr spezialisiertes Wissen im Bereich der Elektrotechnik. Und das ist alles das, was wir vermitteln. Demgegenüber, wir haben ja vorhin angefangen mit dieser Öffnung der Hochschulen, demgegenüber würde ja irgendwo stehen zu sagen, wir sagen, ihr steht jetzt auf dem gleichen Niveau wie jemand, der jetzt vielleicht mit 18 Jahren Abitur gemacht hat und jetzt an die Hochschule kommt und muss jetzt ein grundständiges Bachelorstudium erstmal absolvieren. Ja, da sehen wir, da sind einfach Kompetenzen da, gerade auch durch die berufliche Erfahrung, aber auch durch die berufliche Ausbildung, die wir berücksichtigen. Und unsere Erfahrungen zeigen auch, dass die Techniker das auch wirklich erfolgreich absolvieren können.
Ja. Ja, da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen, auch auf die Vorteile, die sich vielleicht ergeben für diese Zielgruppe, wo die es ja vielleicht auch leichter haben, wo es Nachteile gibt. Vorab noch eine Frage, die jetzt im Chat gestellt worden ist. Da geht es nochmal um die Vorbereitungszeit und auch die Aufnahmeprüfung. Und erstmal die Feststellung hier von Marcolin, dass es viel ist für 6 Monate im Fernstudium, oder? Also der Stoff, der da zu vermitteln ist. Und auch hier wieder die Frage, wie viele in diesen Tests dann letztlich im Schnitt bestehen.
Ja, also ich habe ja kurz erzählt, wir haben ja dieses gestufte Verfahren. Das heißt, wir haben dann in der ersten Phase so ungefähr 20 Bewerber pro Semester zum Vorkurs zugelassen, werden ja so 7, 8, 9 meistens. Und von denen bestehen dann im ersten Anlauf vielleicht 5 die Zulassungsprüfung. Und die kann man dann nochmal wiederholen und dann die meisten bestehen dann, also die 2, 3, die es nicht geschafft haben, bestehen dann meistens im nächsten Semester auch die Zulassungsprüfung. Für die, die zweimal es nicht schaffen, die sind dann auch tatsächlich endgültig, können dann endgültig nicht mehr bei uns studieren. Also man hat zweimal die Möglichkeit und dann ist es sozusagen gelaufen.
Ja, also wie eine endgültig nicht bestandene Prüfung im eigentlichen Studium.
Dann genau, aber das zieht sich dann nicht wie im regulären Studium. Da kann man ja meistens dreimal und nochmal eine mündliche Prüfung. Bei uns sind es wirklich 2-mal schriftliche Prüfungen und dann ist es sozusagen vorbei, weil wir es auch nicht unendlich hinauszögern wollen, auch für den Einzelnen, und dass da dann irgendwie auch eine Entscheidung nach einem Jahr dann irgendwie da ist und dann geht es entweder weiter oder nicht.
Ja, Sie haben jetzt gesagt, dass es von denen, die sich bewerben für das Studium, auch nicht alle dann zum Vorkurs zugelassen werden. Sind das Formalkriterien, an denen es dann scheitert, oder findet da auch schon eine Bewerberauswahl statt aus denen, die eigentlich rein formell geeignet wären?
Nee, also die formal sind tatsächlich noch ein paar mehr. Nee, das sind dann wirklich auch schon, also es gibt im Grunde eine Matrix, nach der werden verschiedene Kriterien, die wir dann beurteilen. Ein wesentlicher Faktor ist die berufliche Tätigkeit. Also was macht derjenige? Ja, das ist schon sehr entscheidend, in welcher Position arbeitet er, was hat er die letzten Jahre gemacht. Ein weiterer Faktor ist auch der Technikerabschluss. Ja, dass einfach geguckt wird, ganz, ganz einfach, welche Note ist da, ja, also wer ein Techniker eine 3 hatte, das ist in der Regel nicht möglich, dann bei uns auch anzufangen, weil einfach mathematische Grundkenntnisse müssen da sein. Und wir haben ja auch noch diesen Kompetenztest vorher. Das ist ein 90-minütiger Test und der muss auch bestanden werden. Also wir haben schon im Grunde genommen so eine gewisse Vorstufe mit drin. Wir haben ja das Projekt vor über 10 Jahren gestartet bei uns, damals als Forschungsprojekt, wurde auch finanziert vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Und haben halt über die Jahre das Ganze immer mehr angepasst, ja, und haben halt gesehen, okay, wo müssen wir nachsteuern, wen halten wir tatsächlich für geeignet, wo sind Punkte, wo wir ansetzen können, ja, dass es wirklich auch für den Einzelnen Sinn macht, bei uns zu studieren und auch das Sinn macht, einen Vorkurs zu studieren. Also deshalb ist das so ein Stück weit gestuft, ja. Ich hoffe, das war jetzt die Frage,
ja. Ja, also da schon, man kann sagen, ein richtiger Trichter bis zu denen, die dann wirklich ins Studium reinkommen und auch von den Studierendenzahlen halt, ja, auch, sag mal, kein Massenzugang, der da stattfindet, sondern das sind einige wenige, die dann letztlich wirklich ins Studium auf diesen Zugangsweg kommen pro Semester beziehungsweise Start des Studiengangs.
Ja, also wie gesagt, wir haben halt über diese Vergleichsgruppe, ne, mit den regulären Bachelor-Studierenden, das ist halt ganz interessant, die Bachelor gemacht haben bei uns und dann im Master zu studieren. Und wir müssen sagen, dass die tatsächlich fast gleich gut sind, ja. Die Techniker, was man vielleicht gar nicht erwartet. Und auch in der Regel in der gleichen Zeit studieren, also auch gar nicht jetzt groß länger brauchen. Wir hatten auch in der ersten Kohorte einen, der hat bei uns mit Auszeichnung den Masterabschluss gemacht. Das fällt dann teilweise gar nicht auf. Ja. Also den Professoren, die bei uns lernen, die haben eine Gruppe vor sich sitzen mit 20 Studierenden. Die wissen dann zum Teil auch nicht, wer sind die Techniker, wer sind die, die einen Bachelorabschluss haben. Also wie gesagt, wirklich sehr unterschiedliche Lebenswege, auf die wir da auch eingehen, was auch unsere Erfahrungen zeigen. Es gibt wirklich einige Techniker oder auch Meister, die wirklich schon eine gewisse Karriere hinter sich haben und auch auf Ingenieurpositionen in den Unternehmen längst arbeiten. Also auf Seiten der Unternehmen findet ja diese Durchlässigkeit längst statt, ist ja auch klar. Ne? Also dass wenn jemand, der seit 10 Jahren im Unternehmen ist als Techniker, dass der irgendwie auf einer ähnlichen Position arbeitet wie jemand, der jetzt mit einem Bachelor Elektrotechnik gerade von der Hochschule kommt, ja, mit nach 3 Jahren. Also da ist die ist auch kein großer Unterschied, ne, im Unternehmen, auch was das Gehalt angeht. Und ja.
Ja, auch da spannend, das wäre auch von mir noch eine Frage gewesen, wie jetzt dieser Vergleich aussieht, Studierende mit Bachelor, ohne Bachelor, also da durchaus vergleichbare Leistung, Noten, auch was die Bestehensquoten angeht. Bekommen Sie irgendwas mit, ob es Unterschiede gibt, so in der Motivation, ob es da einen Unterschied gibt, ob jemand jetzt so den normalen Weg geht oder halt diese Chance vielleicht auch bekommen hat, über diesen Zugang direkt in den Master zu kommen?
Ja, also zumindest sind das so unsere Annahmen auch, die wir auch aus den Interviews mitnehmen. Also die Motivation ist, muss man sagen, grundsätzlich bei Weiterbildungsstudierenden hoch. Ja, das ist klar. Also das ist eine wirkliche Herausforderung, ist auch wirklich eine Entscheidung, ne? Die, man sagt ja so, die Studierenden sind der Rush-Hour des Lebens, ja, Beruf, Karriere, irgendwie Familie, Hausbau, was auch immer. Und sich dann nochmal für so ein Studium zu entscheiden, das ist schon eine richtig wichtige und auch eine Entscheidung, die man dann wirklich auch trifft. Und von daher sind unsere Studierenden an sich auch motiviert. Aber ich sehe natürlich schon, dass bei den Technikern da nochmal wirklich, die hängen sich rein von Anfang an, ne? Die sind immer total motiviert, die versuchen das umzusetzen, was die Professoren auch irgendwie sagen. Also ich sehe da schon immer nochmal, oder das ist zumindest so, wie wir uns das ein Stück weit erklären, warum die auch so relativ gut auch abschneiden dann im eigentlichen Studium, weil sie einfach nochmal immer eine Schippe mehr drauflegen. Ne? Ist ja auch irgendwo nachvollziehbar.
Ja. Ja, es gibt noch eine weitere Frage von Marcolino. Vielen Dank auch dafür an dich, Marcolino. Und zwar geht es ja nochmal um die beruflichen Möglichkeiten. Also hier die Frage, kann man sich mit diesem Master, also mit dem Master dann ohne Bachelor vorab, in den höheren Dienst bewerben, auch ohne den Bachelor? Dort wird ja genau in die Module geschaut, schreibt, und es geht hier noch etwas weiter. Und wenn mir dann die Grundlagenfächer aus dem Bachelor fehlen, könnte es bestimmt schwierig werden.
Ja, also man kann sich auf einen höheren Dienst bewerben, ne? Ich kann natürlich jetzt hier keine Garantien ausgeben, wie das dann im Einzelfall bewertet wird. Ja, also es wird natürlich geschaut, denke ich, was hat derjenige gemacht? Hat er einen Bachelor gemacht? Hat er einen Techniker gemacht? Aber der Abschluss berechtigt ganz normal zum höheren Dienst, der berechtigt auch zur Promotion. Das ist ein ganz normaler, akkreditierter, oder beide Studiengänge sind ganz normal akkreditierte Masterstudiengänge. Ja. Wie gesagt, die Mehrheit der Studierenden sind ja bei uns auch mit Bachelorabschluss.
Ja, okay, Sie sagen gerade, auch der Weg zur Promotion wäre frei. Allerdings müssten da ja wahrscheinlich dann noch irgendwo die, ich sag mal, fehlenden ECTS-Punkte herkommen, um dann halt auch auf die notwendigen Punkte zu kommen, oder? Wie sieht es da dann aus, wenn kein Bachelor vorhanden ist?
Also das ist jetzt eine gute Frage. Wir hatten den Fall jetzt ehrlich gesagt noch nicht, dass jemand bei uns direkt promoviert hat, aber ob da man jetzt dann insgesamt die 300 ECTS-Punkte haben muss für eine Promotion, Herr Haderlein, kennen Sie da das Promotionsrecht besser?
Ja, vielleicht ergänze ich an dieser Stelle noch, das Promotionsrecht ist ja immer Sache der promotionsführenden Hochschulen. Und insofern gibt es eine grundsätzliche Regel, sage ich jetzt mal. Die grundsätzliche Regel heißt eigentlich diese drei sogenannten, wie man das in dem System sagt, 300 ECTS-Punkte. Allerdings sehen die Länder, die 16 Bundesländer, wieder unterschiedliche Regularien vor. Es gibt auch Studiengänge, da kann man mit einem reinen Bachelor ins Promotionsverfahren reingehen. Dann gibt es eigene Promotionsstudiengänge. Also die Welt ist sehr, sehr heterogen an dieser Seite. Insofern haben wir auch Erfahrungen gemacht, dass Studierende, die über diese Zugänge, die wir heute diskutieren, reingekommen sind, auch die Möglichkeit hatten, eine Promotion umzusetzen. Liegt immer an der promotionsführenden Hochschule. Das ist das Entscheidende und da gibt es sehr unterschiedliche Regeln. Und die können sich auch in den jeweiligen Fächern nochmal unterscheiden. Also es ist keine Garantie, dass ich beispielsweise an einer Universität XY, ohne mit Namen jetzt mal eine zu nennen, dass ich da unterkommen kann im Fach A, obwohl ich im Fach B unterkommen kann.
Okay, also wer dieses Ziel anstrebt irgendwann, es könnte Richtung Promotion gehen, dann am besten möglichst frühzeitig, möglichst konkret sich erkundigen, wie da die Voraussetzungen sind, um dann nicht hinterher möglicherweise da vor einer Wand zu stehen.
Genau, und da ist es nochmal wichtig, die einzelnen Promotionsordnungen sich wirklich anzuschauen, weil die wirklich sehr unterschiedlich sein können.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde dann noch mal so ein bisschen jetzt auf die, auf das praktische Leben so zu sprechen kommen im Studium, in diesen Studiengängen. Ja, kurz, wo sehen Sie da Vorteile bei diesen Studierenden, wo sie es vielleicht leichter haben? Ich könnte mir vorstellen, möglicherweise durch die umfangreichere Praxiserfahrung und das, was schon da aus dem Meister oder Techniker mitgebracht worden ist. Wo ergeben sich aber auch Nachteile? Hier denke ich, die finde ich auch schon von Frau Obermeier angesprochen, so besonders an dem Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens, aber auch, wo halt doch fachlich vertiefte Inhalte aus dem Bachelor fehlen könnten.
Ja, also Vorteile auf jeden Fall sind natürlich die große Praxiserfahrung, die die Studierenden mitbringen, ja, über die letzten, wie eben schon gesagt, 5 bis 10 Jahre, auch so eine gewisse Problemlösungsstrategie, würde ich sagen. Aber auch natürlich, was ich eben auch schon kurz erwähnt habe, ja, also diese Motivation, die sehr hoch ist, das ist auf jeden Fall da, einfach auch die Lebenserfahrung, die sie mitbringen. Aber man muss natürlich auch sagen, uns auch unsere Normalstudierenden, in Anführungsstrichen, haben natürlich auch viel Praxiserfahrung, die sie mitbringen. Ja, was jetzt so, wenn ich jetzt so von Nachteilen sprechen würde, natürlich das, was wir vermitteln. Ja, also das wissenschaftliche Arbeiten ist so nicht da und ist so auch nicht bekannt. Das muss einfach gelernt werden. Wie gesagt, die Teile, die wir auch im Studium, im Vorkurs dann vermitteln, da sind einfach Dinge, die müssen nachgeholt werden. Also die Ingenieurmathematik, die Grundlagen, da muss viel getan werden, aber auch die Methoden der Elektrotechnik. Was für uns so ganz interessant ist im Studium, auch so ein bisschen die unterschiedliche Herangehensweise, ja, dass der Techniker vielleicht ein Stück weit direkter rangeht, ja, das ganze Problem sich anschaut und direkt loslegt. Und wir da dann so die Professoren, was sie mir zurückmelden, dann da auch schon immer auch versuchen, also diese andere Herangehensweisen an den Hochschulen, diese wissenschaftliche Methodik halt wirklich dann auch zu lernen, ne? Also ein Stück weit zurückzugehen, da vielleicht nochmal einen gesamteren Blick drauf zu werfen auf das Problem und auch irgendwie das Ganze zu dokumentieren und vielleicht dann auch als standardisierte Lösung so ein bisschen zu haben oder Lösungsweg dann zu entwickeln, ja. Also das würde ich sagen, ist so ein bisschen der Unterschied zu den anderen Studierenden. Klar, also es fehlen einige Sachen. Es ist so, wir haben im Vorkurs das wissenschaftliche Arbeiten, wir haben dann aber auch nochmal im Studiengang ein Teamprojekt mit einer Projektarbeit. Das ist auch relativ groß, im 10 CP. Das heißt, da wird dann auch nochmal drauf geschaut, dass da das wissenschaftliche Arbeiten, das Dokumentieren gelernt wird, bevor es dann in die eigentliche Masterarbeit geht. Und wenn wir merken, dass das bei dem einen oder anderen immer noch hakt, also es gibt natürlich auch an der Hochschule Kurse, die man nochmal parallel belegen kann zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganz speziell.
Okay, das heißt, der Fokus soll natürlich schon hinführen, aber wenn sich es während des Studiums zeigt, da sind doch irgendwo Lücken oder es wird schwierig, dann haben Sie da auch die Möglichkeit, nochmal zusätzliche Materialien oder Inhalte zur Verfügung zu stellen.
Und das wird im Studium eben auch nochmal geübt, kann man so sagen. Also ein Teamprojekt, das ist ein großes Teamprojekt, das sind ungefähr 80 Seiten, die man dann gemeinsam im Team ausarbeitet und da hat jeder seinen Anteil und da wird auch schon sehr stark wissenschaftlich gearbeitet. Das ist dann kurz vor der Masterarbeit, dieses Teamprojekt.
Ja, vielen Dank, Herr Kurz, für die Erfahrung, auch nochmal Hintergründe, gerade zu diesem Bereich, technische Studiengänge, bei denen es vorher auch schon viele Diskussionen und Fragen gab und ich glaube, jetzt ein bisschen mehr Klarheit da auch dazugekommen ist. Ja, jetzt haben wir ein Beispiel gesehen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, hier aus dem technischen Bereich. Herr Haderlein, welche Möglichkeiten zum direkten Einstieg in das Studium ohne Abitur oder auch ohne jetzt direkt in den Master gibt es an der Hochschule Koblenz und vielleicht auch allgemein an den anderen Hochschulen des ZFH-Verbunds, die wir jetzt noch nicht so angesprochen haben und auch da in den wirtschaftswissenschaftlichen, in anderen als in wirtschafts- und technischen Studienbereichen, zum Beispiel Sozialwissenschaften.
Ja, Herr Jung, vielleicht könnten wir jetzt mal die Folie einblenden, die wir vorbereitet haben, weil dann würde ich das mal aufgrund dieser Folie erläutern. Das gilt jetzt für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Ich mache es mal daran deutlich. Auch andere Bundesländer haben ähnliche Zugänge, die dann auch zu einer Durchlässigkeit beitragen. Das, was alle Studierenden brauchen, auch wenn sie in einen sogenannten Master rein wollen, ohne ersten Hochschulabschluss, ist einen sogenannten Hochschulzugang. Den kann man, wie die Frau Obermeier das beispielsweise gemacht hat, über das Abitur machen oder über eine sogenannte Fachhochschulreife. Das ist das, was wir, sage ich jetzt mal, sehr klassischerweise an den Hochschulen kennen. In den letzten 15 bis 10 Jahren haben die Bundesländer die Hochschulzugänge auch erweitert über die sogenannten beruflichen qualifizierten Zugänge. Das bedeutet jetzt für das Bundesland Rheinland-Pfalz, ganz wichtig, weil jedes, wie gesagt, jedes Bundesland hier ein bisschen andere Regularien hat, wer einen qualifizierten Berufsabschluss hat, das ist das, was man hier unter Grün sieht, einen qualifizierten Berufsabschluss mit der Note von 2,5 oder besser hat einen dieser Hochschulzugänge an der Seite. Und dann haben wir noch das, was auch Herr Kurz dargestellt hat in Rheinland-Pfalz, wobei jetzt Herr Kurz den hessischen Bereich vertritt, wie gesagt, hier den Rheinland-Pfälzische. Hier haben wir quasi noch zusätzlich in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit, wer über eine Meisterprüfung verfügt oder dem gleichgestellt, also es sind viele Berufe über eine sogenannte KMK-Regel der Kultusministerkonferenz der Meisterprüfung gleichgestellt, haben auch einen Hochschulzugang. So, und Sie sehen dann auf der dritten Säule oder auf der die rechte Seite, auf die möchte ich jetzt eingehen, wenn man einen dieser vier sogenannten Hochschulzugänge hat, plus zusätzlich, und das ist das, was Frau Obermeier vorhin kurz erwähnt hat, 3 Jahre Berufserfahrung, dann kann man in den Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz eine sogenannte Eignungsprüfung machen. Das, was Herr Kurz und auch Frau Obermeier dargestellt haben. Und besteht man in Rheinland-Pfalz dann diese Eignungsprüfung, die die Hochschulen selbst dann für den Studiengang immer eigens kreieren, besteht man diese Eignungsprüfung, dann kann man direkt jetzt in Rheinland-Pfalz, das ist der Unterschied jetzt zu Hessen, aber in Rheinland-Pfalz direkt in einen weiterbildenden Master einsteigen an der Seite. Ich mache es mal deutlich, der Bäckergeselle, der eine 2,0 hat, könnte über mit 3 Jahre Berufserfahrung und dem Bestehen einer Eignungsprüfung beispielsweise, und Sie haben das angesprochen, in einen MBA-Studiengang hineingehen oder in einen anderen Studiengang auch hineinkommen. Also diese Möglichkeit im weiterbildenden Masterbereich, die gibt es an dieser Seite. Die Komplexität besteht darin, dass diese einzelnen Stränge, die Sie hier sehen, oftmals nicht bekannt sind. Das ist so das eine. Und das zweite, dass, wie gesagt, wir 16 Mal in 16 Bundesländern das unterschiedlich regeln. Und je nachdem, in welchem Bundesland Sie dann fragen, kann sein, dass Sie ein Nein bekommen. Hätten Sie in einem anderen Bundesland gefragt, hätten Sie ein Ja bekommen können, dass Sie dann das entsprechend auch den Master ohne einen ersten Bachelorabschluss studieren können. Vielleicht so viel mal in der Kürze. Ein Satz noch zu der Frage, die wir vorhin diskutiert haben. Ich habe es ja hier auf der Folie auch nochmal, dieser Promotionszugang. Vielleicht, Herr Jung, könnten Sie da verweisen, dann auch im Chat auf den Hochschulkompass von der HAK. Dort ist sehr ausführlich nochmal auch dargestellt die Frage der Promotion und welche unterschiedlichsten Möglichkeiten es an dieser Seite auch nochmal gibt.
Ja, den Link zum Hochschulkompass stelle ich gerne mal hier in den Chat mit ein und von da aus kann sich ja dann jeder weiter verzweigen dann auch da. Ja, vielen Dank. Also man merkt es, man sieht es auch schon am Schaubild, es ist kompliziert. Noch komplizierter wird es durch die verschiedenen Regeln in einzelnen Bundesländern und gerade im Fernstudium auch dadurch, dass teilweise die Studierenden ja in einem ganz anderen Bundesland wohnen und arbeiten, als sie dann studieren und sich daraus dann nochmal Unterschiede je nach dem Landesrecht ergeben. Ich muss vielleicht auch gleich bei unserem Zukunftsausblick zum Abschluss nochmal drauf. Mich würden aus Ihrer Sicht, Herr Professor Hadelein, nochmal Ihre Erfahrung jetzt ZFH-übergreifend interessieren. Welche Erfahrungen machen Sie mit diesen Studierenden, die über alternative Wege ins Studium reinkommen, sei es ohne Abitur oder halt auch diesen heute im Schwerpunkt stehenden Direkteinstieg in die Masterstudiengänge?
Ja, also wir haben ja im ZFH-Verbund an die 100 Studienmöglichkeiten, insbesondere der Bundesländer Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland und haben da in den Masterstudiengängen, wie gesagt, sehr schon lange diese Zugänge. Und ich kann nur das bestätigen, was Herr Kurz auch gesagt hat, die Kolleginnen und Kollegen merken oft keinen Unterschied, ob derjenige jetzt mit oder ohne ersten Hochschulabschluss in dem Kurs dann sitzt, weil, wie gesagt, wie auch die Frau Obermeier dargestellt hat, die Hochschulen schon vieles dafür tun, dass sie sagen, es gibt Vorkurse, es gibt begleitende Kurse um diese Studierendengruppe auch zum erfolgreichen Abschluss beim Masterabschluss führen zu können. Ich finde, dass die Politik das gemacht hat, finde ich einen sehr guten Weg, weil wir ja zumindest eine Erkenntnis aus dieser ganzen PISA-Studien haben, dass oft die eigene Bildungsbiografie davon abhängt, in welchem unterstützenden, sagen wir mal, Bereich ich aufgewachsen bin. Ich formuliere es mal sehr vorsichtig. Das soll kein Vorwurf sein an der Stelle. Aber ich finde gut, dass damals zumindest ja jetzt beispielsweise in Rheinland-Pfalz Kurt Beck deutlich gemacht hat, der damalige Ministerpräsident, jeder darf auch und sollte auch eine zweite Chance bekommen, wenn er die vielleicht in seiner Lebensbiografie nicht hatte. Und da erleben wir wirklich, dass, ich kann es nochmal bestätigen, dass das, was Herr Kurz auch gesagt hat, dass die Leute, die hier dann in dem Masterstudiengang in den Masterstudiengängen unterwegs sind, gleich gut, teilweise haben wir sogar die Tendenz, besser abschneiden, aber das kann ich nicht über alle Fächer hinweg sagen. Wenn wir ein bisschen die Fächerkulturen uns anschauen, dann merken wir, dass gerade in den MBA-Bereichen wir sehr viele haben. Da liegen die Quoten teilweise bei 30-40% derjenigen, die ohne ersten Hochschulabschluss hier reinkommen. Und die punkten sehr stark mit den Erfahrungen, die sie schon mitbringen. Die sind lange Leitungskräfte beispielsweise schon in größeren Unternehmen, die auch international unterwegs sind. Frau Obermeier hat ja vorhin auch einiges an der Stelle schon angesprochen. Und die kommen natürlich mit einer geballten Lebenskompetenz in diese Studiengänge hinein. Und das führt mich dann auch nochmal dazu, wo wir deutlich nochmal machen, wir wollen ja auch als Hochschule das, was wir unter lebenslangem Lernen auch immer wieder diskutieren und was auch weiterhin diskutiert wird, das wollen wir ja mit unterstützen und wollen das auch anerkennen, was die in ihrem quasi bis zu dem Meisterstudiengang hin schon in ihren Kompetenzen für sich selbst weiterentwickelt haben oder durch Fortbildungen weiterentwickelt haben, dass man das sehr wohl mit einbauen kann.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ganz viel mitbekommen zum Ist-Zustand und es wird auch deutlich, da hat sich eine Menge getan in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Wenn wir dann zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft schauen, wie wird es Ihrer Meinung nach dem, was Sie so mitbekommen, mit dem Thema Durchlässigkeit weitergehen, auf Bundesebene, auf Landesebene, natürlich auch speziell für die Länder, dass der FH mit Hochschulen vertreten ist. Ist Ihnen da schon was an konkreten Planungen bekannt?
Also das Thema Durchlässigkeit an sich in der generellen Form, also nicht nur die Frage, wie komme ich jetzt ohne einen ersten Hochschulabschluss in einen Master hinein, was wir ja heute diskutiert haben, sondern das ist an der Tagesordnung. Das wird in der nächsten Zeit sicherlich noch mal verstärkter kommen. Die HK und die KMK haben da auch weitere Projekte. Es wird jetzt demnächst gibt es beispielsweise auch ein großes Projekt, was vorgestellt wird in Baden-Württemberg, wo es auch noch mal um die sogenannte Anrechnung von externen Bildungsleistungen geht auf hochschulische Leistungen. Das ist auch eine der Formen von Durchlässigkeit, die wir haben. Und da glaube ich, geht es noch stärker hin, dass wir insbesondere das lebenslange Lernen und da vor allem das eigene Lernen, dass wir das stärker noch formalisiert bekommen im Sinne, damit wir das stärker noch anerkennen können an den Hochschulen. Das wird auf der einen Seite noch mehr kommen und es ist auch in der Diskussion das ganze Themenfeld, was Sie ja auch schon mal hatten über Microlearning, wie man alles in kleinere Einheiten packen kann. Das ist, was Frau Obermeier vorhin auch genannt hat. Da sind wir ja auch schon unterwegs mit der Frage von Zertifikatsstudiengängen, die eben dann kein ganzer Studiengang ist, sondern nur Teilaspekte davon. Und auch da wird sicherlich die Diskussion hingehen, wie kann man diese unterschiedlichen kleinen Lerneinheiten dann gegebenenfalls an einer Hochschule auch bündeln und sagen, das eine Modul habe ich an der Universität in Trier gemacht, das andere Modul habe ich an der Hochschule in Darmstadt gemacht und das andere an der Hochschule in Kaiserslautern und wir fassen das jetzt zusammen dann schreibe ich dazu noch eine Abschlussarbeit. Das ist sicherlich eine weite Vision noch, aber dahin gehen die Diskussionen aktuell.
Ja, also eigentlich noch modularisierter aus ganz verschiedenen Bereichen sich so seinen Abschluss zusammenzusetzen, sei es formell, informell oder auch aus verschiedenen Hochschulen.
dass es da natürlich unterschiedliche Diskussionen gibt, können Sie sich natürlich vorstellen, die sowohl innerhalb den Hochschulen auch stattfinden, wie innerhalb der ganzen Wissenschaftsgemeinde, ob das jetzt sinnvoll ist, ob das weniger sinnvoll ist. Aber Sie haben ja gefragt, wo entwickelt sich gegebenenfalls so ein System hin?
Ja klar, dass natürlich mancher auch Bedenken hat, dass sich für einen selbst was zum Nachteil verändern könnte, kann ich mir dann auch schon vorstellen. Wir haben schon angesprochen, es gibt da diese unterschiedlichen Länderregelungen, die es ja mitunter komplizierter machen. Ich denke mal noch mehr, wenn man jetzt in so eine Vision denkt, wie Sie es gerade geschildert haben, wo es hingehen könnte. Halten Sie es für denkbar, dass es mittelfristig zu bundeseinheitlichen Regelungen gibt und ist das überhaupt politisch erwünscht?
Also ich glaube, dass es gewisse Rahmenregelungen geben könnte und die gibt es ja auch schon teilweise, die über insbesondere über die KMK erfolgen. Beispielsweise haben wir eine Regelung, dass die Länder gemeinsam sich committed haben, dass wir maximal 50% externer Bildungsleistungen auf einen Studiengang anerkennen. Wir haben eine andere Regelung, wer zwei Semester erfolgreich studiert hat, der kann dann ohne Prüfung der Voraussetzungen in einem anderen Bundesland dann entsprechend auch in dem Studiengang studieren. Also da haben wir solche Rahmenregelungen, die haben wir schon vorhanden. Ich glaube nicht, dass wir dazu kommen werden aufgrund unseres Grundgesetzes, dass wir hier noch stärker Einschränkungen, was heißt Einschränkungen, aber Gemeinsamkeiten hinbekommen. Insbesondere, wenn es um solche Hochschulzugänge geht. Wie gesagt, es gibt die KMK-Regelungen, die haben Einheitlichkeiten, aber wir merken auch immer, das sind ja keine gesetzlichen Grundlagen, dass das ein oder andere Bundesland eine Neuinterpretation der Regelungen vornimmt und wir dann erstaunt sind, was dann in manchen neuen Hochschulgesetzen dann doch drinsteht.
Ja, ja, das heißt, die Länder müssten da schon untereinander ein Interesse haben, sich so abzustimmen, dass es da mehr in eine Richtung dann gehen könnte.
Ja, und ich will mal die Perspektive noch ein Stückchen weitermachen. Das ist ja jetzt nur das, was wir heute diskutieren, ist nur die deutsche Perspektive. Wir haben ja auch eine europäische Perspektive mit anderen hochqualifizierten Kräften, die eben in den anderen Bildungssystemen da ihre Kompetenzen für sich entwickeln. Und da ist es auch so, dass wir zwar prüfen, da gibt es eine eigene Stelle in Deutschland, die das prüft, ob der Hochschulabschluss denn aus beispielsweise Frankreich oder einem anderen Bundesland, einem anderen Land anerkannt werden kann. Also wenn wir da nochmal den Blick auf Europa machen, vergrößert sich ja das Ganze nochmal. Und in einer digitalisierten Welt müssen wir einfach auch zugestehen, ja, warum kann ich denn nicht beispielsweise am Boston College, die bekannt sind, dass sie mit einer der führenden Hochschulen im Bereich beispielsweise der Pflegewissenschaften oder der Juristerei sind. Warum kann ich da nicht auch im Sinne eines digitalen Studiums dort auch 2-3 Module machen, die dann bei uns entsprechend auch übernommen werden, gegebenenfalls sogar einen ganzen Abschluss machen. Und auch das haben wir mittlerweile in Deutschland, dass beispielsweise Hochschulen auch mit anderen Hochschulen kooperieren, die beispielsweise in Amerika sind oder in England sind oder anderswo, um da gemeinsame Studiengänge auch voranzutreiben.
Okay, also das Ganze dann nochmal weiter, nicht nur was die verschiedenen Länder angeht, sondern international, um da halt auch das zu ermöglichen. Wir kommen teilweise auch jetzt schon mit, dass einige Studierende auch bei mir in der Community sagen, auch gerade so, dann nochmal als Weiterbildung, ich mache mal was in Schweden irgendwo an der Hochschule, ich habe einiges hier gemacht, und dann wäre es natürlich auch schön, dass irgendwo unter einem Dach vielleicht sagen, was den Abschluss angeht. Kurz, wie sieht es aus Ihrer Perspektive aus, aus dem, was Sie so auch mitbekommen, aus den Bereichen, die Sie betreuen, wäre das wünschenswert, das Ganze noch weiter auszudehnen aufgrund der Erfahrung, die Sie haben?
Ja, in jedem Fall. Also wir haben ja jetzt das Projekt bei uns seit 10 Jahren an der Hochschule und leisten da ja auch so ein bisschen Pionierarbeit, sage ich mal. Also sind ja auch irgendwo dicke Bretter, die man da bohrt, auch an so einer Hochschule. Aber ich muss sagen, wir haben ja gerade in Hessen gibt es jetzt wieder diesen Hochschulpakt, nennt er sich ja. Also er schließt quasi die Landesregierung einen Pakt mit den Hochschulen, wie es weitergehen soll. Und da ist der Bereich Durchlässigkeit und Weiterbildung nimmt da doch einen erheblichen Teil ein. Also gerade das lebenslange Lernen auch. Wir werden sehen halt, was sich daraus entwickelt. Also es sind Zielvereinbarungen, die da auch beschrieben werden. Das heißt, die Hochschulen müssen da auch, unsere Hochschule muss dann da auch noch mehr liefern. Also da passiert einiges. Und auch diese Internationalisierung, also die Hochschule Darmstadt hat jetzt so einen Verbund gegründet, also eine europäische Hochschule. Das sind insgesamt 8 Hochschulen in Europa. Und da strebt man dann auch an, gemeinsam Studiengänge anzubieten. Also genau das, was Sie eben besprochen haben, ne? Verteilt über Europa zu studieren, wechseln unter den Hochschulen. Also ganz spannend, eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Wir haben das ja hier seit vielen Jahren auch schon im Verbund mit Rheinland-Pfalz und wir haben auch in Kooperation mit Aschaffenburg, mit der Technischen Hochschule. Und es ist gar nicht so einfach, wenn man da allein an irgendwelche personenbezogenen Daten denkt von Studierenden, die zwischen den verschiedenen Systemen hin und her zu schieben. Man glaubt gar nicht, was es da für Hindernisse auch gibt, was da auch so eine Verwaltung, was da alles dahinter steckt, ist man teilweise selbst überrascht. Das sind schon große Herausforderungen, aber ich wünsche mir natürlich, dass da mehr kommt und ich denke, da kommt auch mehr. Die Hochschulen müssen sich dem auch öffnen. Also das ist gar keine Frage, da muss mehr an den Hochschulen passieren und ich denke, da wird auch im Weiterbildungsbereich mehr passieren.
Ja, auch da eine Menge Bewegung und ja, wie Sie auch sagen, auch vieles, was halt einfach abzustimmen ist, auch unter rechtlichen Aspekten oder halt auch von der Verwaltung und Organisation dann her. Ja, Frau Obermeier, zum Abschluss Ihre Sicht als Studierende, weil letztlich die ganzen Überlegungen sollen ja den Studierenden dienen und denen neue Möglichkeiten bieten. Nach den Erfahrungen, die Sie selbst über so einen Zugang gemacht haben, würden Sie sich wünschen, dass diese Möglichkeiten der alternativen Zugangswege auf ganz verschiedener Ebene ausgebaut werden, dass es auch für mehr Studierende noch eine Möglichkeit sein könnte. Und mich würde auch noch Ihre Einschätzung interessieren, ob Sie glauben, dass das für alle geeignet ist, die halt über diese formellen Anforderungen verfügen oder ob es auch einige gibt, wo Sie aus der Erfahrung, die Sie im Studiengang gesehen haben, auch vielleicht über Ihre Kommilitonen, wo Sie sagen, na, das passt besser nicht, da ist doch besser, einen ganz klassischen Weg vielleicht zu gehen mit dem Bachelor und dann dem Master.
Also ich finde schon, dass es weiter ausgebaut werden sollte und vielleicht auch bekannter werden sollte, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also es ist ja eben bundeslandabhängig. Ich finde einfach, dass auch die berufliche Erfahrung wahnsinnig viel wert ist. Also es ist also einfach ein wertvolles Sache, die man sich da angeeignet hat über lange Jahre Berufserfahrung. Und wenn man jetzt eben diesen ganzen klassischen Weg nicht gegangen ist und dann sich hochgearbeitet hat und irgendwann an die Grenzen stößt, weil irgendwie der akademische Grad fehlt, dann ist das ja eigentlich schade, wenn man dann sagt, man bleibt dann in irgendeiner Position stecken, einfach nur, weil das fehlt. Und denen zu ermöglichen, eben diesen akademischen Grad eben direkt zu erlangen, finde ich einfach eine wahnsinnig tolle Möglichkeit. Also nur weil man irgendwann nicht studiert hat, wieso soll man dann irgendwo stecken bleiben? Das ist ja auch wahnsinnig demotivierend und es wird einem ja auch nicht geschenkt. Das ist ja nicht so, dass man den Titel sich kaufen kann. Nein, man muss sich den ja hart erarbeiten und die Leute sind ja motiviert, die kommen ja und sind dann also ich war ja auch so, ich wusste auch nicht, lassen die mich jetzt zu oder darf ich das jetzt machen? Also es war dann schon eine gewisse Aufregung da, ob man das dann auch, also ob man überhaupt zugelassen wird sozusagen und ich habe mich da schon wahnsinnig auch gefreut, dass es dann geklappt hat und ja, man geht dann natürlich auch ja, rein und weiß nicht so genau, schaffe ich das? Ist es jetzt doch eine Nummer zu viel? Und es wird einem ja auch wirklich nicht geschenkt. Also es ist harte Arbeit. Man muss da viel Zeit investieren, auch Geld investieren. Und es ist dann, finde ich, schon auch schwer verdient, dieser Titel am Ende. Und wenn sich das dann beruflich noch rentiert und dadurch, wie gesagt, dass es einem nicht geschenkt wird, denke ich auch, wenn man diese Eignungsprüfung schafft und also ich glaube jetzt nicht, dass ich da also durch diese ganzen Zugangsvoraussetzungen und die Eignungsprüfung, alle, die das schaffen, die können auch das Studium schaffen, definitiv. Also ich würde da jetzt gar niemanden ausschließen.
Ja, vielen Dank, Frau Obermeier, an Sie für Ihre Erfahrung, aber auch an Sie, Herrn Professor Haderlein und Sie, Herrn Kurz. Ich glaube, es ist vieles nochmal deutlich geworden, was zusammenhängt, dass es nicht so ein einfacher Einstieg ist, sondern dass es schon einiges gibt, was dabei zu bedenken ist. Und ja, dafür danke ich Ihnen. Dann wünsche noch einen schönen Abend an der Stelle.
Ganz herzlichen Dank.
Genau. Tschüss.
Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle ZuschauerInnen, die jetzt live mit dabei gewesen sind und auch wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut, auch vielen Dank hier an Marquinho und Moondance für die Rückmeldung im Chat und eure Fragen. Wenn jetzt weiterhin noch Fragen auftauchen, dann stellt die gerne in den Kommentaren und ich werde die an meine Gesprächspartner auch weiterleiten. Wenn ihr euch jetzt noch weiter informieren möchtet, ihr habt den Link gefunden zum Hochschulkompass im Chat. Ansonsten findet ihr in der Videobeschreibung auch Links zu den einzelnen Studienangeboten, über die wir heute Abend gesprochen haben und könnt euch da noch weiter informieren. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn es nützlich und hilfreich für euch war, dann gebt ihm bitte spätestens jetzt euren Daumen hoch. Abonniert auch kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für eine kostenlose Benachrichtigung bei weiteren Videos rund ums ZFH. Es ist auch noch einiges geplant in diesem Jahr und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.